Fever Pitch, der Fußballpodcast. Heute mit Pit Gottschalk.
Es ist Donnerstag und daher darf ich im Fever Pitch Podcast ihn wieder begrüßen. Hallo Pit.
Hallo Malte. Malte, du klingst irgendwie so ganz merkwürdig. Kann das sein?
Ja, die Erkältung ist immer noch nicht raus. Die hatte ich ja am Montag im Podcast hier schon angekündigt. Man kann nicht genau sagen, in welche Richtung es gerade geht.
Es klingt so ein bisschen nasal, dass ich die Befürchtung hatte, dass du die Nase voll von mir hast.
Nein, das würde ich doch nie haben.
Nein, also das ist mir auch sicher, dass du mir das sagst, weil wir haben heute große Dinge zu besprechen. Es geht um den deutschen Fußball, um die Heim-EM, um den Kader von Julian Nagelsmann. Ich glaube, so aktuell ist kein Podcast bei diesem Thema. Quasi aus der Pressekonferenz, direkt an die Mikrofone und jetzt nehmen wir hier diesen Podcast auf. Ich freue mich darauf und vor allem auf den Gast, den wir haben.
Ja, und da haben wir einen echten Experten, der auch natürlich zur neuen Trikotsituation beim DFB sicherlich einiges zu erzählen hat und da ganz gut passt. Ein Freund bunter Hemden, der Chefreporter vom München. Merkur, Günther Klein. Hallo Günther.
Ja, Malte, Pitt, hallo, grüßt euch. Ja, bunte Hemden, selbstverständlich, genau mein Thema.
Günther, bei dir habe ich mir immer die Frage gestellt, wenn du im Doppelpass gesessen hast, legt deine Frau dir die Sachen, die du anziehen sollst, raus oder noch deine Mutter?
Da bin ich absolut selbstständig in dieser Richtung. Es ist allerdings so, dass manches, was ich da an Hemden trage, auch dem Geschmack meiner Frau entspricht und sie das für mich irgendwo mal gesichtet hat, dann einen Verkäufer gesucht hat, der ungefähr meine Statur hat, der musste das dann anprobieren und bei Gefallen ist es dann für mich gekauft worden.
Dann musst du ja vor Freude einen Puls bekommen haben, als du das neue Ausweichtrikot der deutschen Nationalmannschaft gesehen hast. Oben pink, übergehend ins Lila, unten. Das ist doch ein Traum für dich, oder wie siehst du das Ganze? Oder bist du auch so ein Traditionalist wie ich?
Noch ein paar Blumen mit dazu, dann würde das schon passen. Nee, ich finde immer das Auswärtstrikot eigentlich das Interessantere, weil man da ein bisschen mal was Neues wagen kann. Ich bin halt aufgewachsen in den 70er Jahren mit dem grünen Auswärtstrikot. Da kann ich mich erinnern, dass damals 1972 die deutsche Nationalmannschaft zum ersten Mal in Wembley gewonnen hat. Also war dieses Grün schon bis in die 80er Jahre positiv besetzt. Dann gab es ja mal dieses Rot-Intermezzo unter Jürgen Klinsmann, das nicht so gut angekommen ist. Und bei der WM 2014 ja die wirklich sehr schick gestreiften Flamenco-artigen Trikots, also auch eine Hommage an einen der größten Clubs in Brasilien. Und die haben ja auch richtig eingeschlagen und Glück gebracht.
Beim 7:1 gegen Brasilien, wir sagen es den jüngeren Zuhörern dann auch nochmal. Es gab zwischendurch auch mal ein schwarzes Trikot, das fand ich ganz schlimm in den Nullerjahren, weil kein Fan konnte darauf dann ein Autogramm sich abholen bei den Nationalspielern. Schwarz auf schwarz liegt sich schlecht, ja. Jetzt ist es pink und lila. Ich bin noch hin und her gerissen mit den Farben. Wie siehst du das, Malte?
Es ist ein schöner Farbverlauf. Also das gefällt mir schon wirklich so von der Ästhetik her ganz gut. Ich hatte mich aber auch im ersten Moment etwas irritiert, weil ich auch, wie Günther, eher an Grün gedacht hat und gedacht, vielleicht kommt jetzt mal wieder ein klassisches Grün. Aber ja, ich kann damit ganz gut leben.
Wahrscheinlich wollen wir so sein wie Messi. Messi spielt ja auch in solchen rosa, lila, pink Farbe, ich weiß es nicht so genau, bei seinem Verein Inter Miami. Also wenn man den größten Fußballer zurzeit dann orientieren, dann kann es ja erstmal nichts Schlechtes sein. Aber damit sind wir ja auch schon bei den Neuankömmlingen im DFB-Kader.
Das Thema des Tages.
Denn da haben wir einige Neuankömmlinge jetzt bei Julian Nagelsmann, der jetzt seinen Kader festgelegt hat für die ersten Länderspiele des Jahres gegen Frankreich und die Niederlande. Da hat er ja gleich 6 Neulinge nominiert und hat 11, ja, dann doch eher etablierte aussortiert. Wie radikal findet ihr das?
Also ich finde es schon sehr radikal. Interessant ist, dass es vor einem Jahr unter Hansi Flick ja noch genau den gleichen Ansatz gab. Bei der ersten Nominierung nach der missglückten Weltmeisterschaft, da hat er geholt Joshua Wagnermann vom VfB Stuttgart, Marius Wolf von Borussia Dortmund, Mergin Berisha vom FC Augsburg, mittlerweile ja fast vergessen, und auch Kevin Schade, der bis dahin noch nicht viel mit der Nationalmannschaft zu tun hatte, der stand im Kader. Und damals hat man eigentlich so durch die ganze Republik schon so eine Empörungswelle bemerken können. Da hieß es, ja, so lang ist die Zeit jetzt auch nicht mehr bis zum großen Heimturnier. Jetzt muss man doch allmählich dran gehen, wirklich eine Mannschaft einzuspielen und aufzubauen. Und es war ja auch mal die überwölbende Idee, der Amtszeit Hansi Flick gewesen, so einen festen Stamm zu haben, nach dem Vorbild Italiens, das Europameister 2021 geworden ist, wo also diese Squadra Azzurra eine ziemlich gefestigte Mannschaft war, die dann auch kaum einmal Veränderungen hatte und eine Serie von 30 Spielen ohne Niederlage hingelegt hatte. Und im März vor einem Jahr hat man dann eben das noch so durchgehen lassen und gesagt, ja, aber ab Juni muss dann Schluss sein mit den Experimenten. Ja, und jetzt sind wir ein Jahr später, wir sind 3 Monate vor der Europameisterschaft und die Experimente sind eigentlich ja fast noch verwegener, als sie es vor einem Jahr waren.
Gucken wir mal drauf. Jan-Niklas Beste aus Heidenheim, Alexander Pavlovic von Bayern, Maximilian Bayer aus Hoffenheim und die Stuttgarter Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt und Dennis Undav. Dafür sind unter anderem dann nicht nominiert worden Mats Hummels, Niklas Süle, Leon Goretzka, Serge Gnabry oder Jonas Hofmann. Leroy Sané, der fehlt noch gesperrt, aber die sind zumindest alle erstmal nicht dabei und die anderen können sich in Szene setzen. Pitt, was sagst du?
Ich glaube, das muss man so sagen, Julian Nagelsmann ist der mutigste Bundestrainer, den wir jemals hatten. 3 Monate vor dem Turnier, Günther hat es gesagt, so einen radikalen Umbruch zu wagen und einen Verein tatsächlich ins Abseits zu stellen, Borussia Dortmund, nur Niklas Füllkrug, das ist wirklich mutig. Er muss was im Kopf haben. Er sagt selbst, ich will nicht die 20 besten Spieler der besten Vereine haben, sondern ich will 20 Spieler haben, die am besten zusammenpassen. Und ganz offensichtlich holt er Spieler, die eine Waffe sind. Er hat das sehr gut in der Pressekonferenz ausgeführt. Wenn du zum Beispiel Jan-Niklas Beste holst, dann hast du wahrscheinlich einen der besten Standardspezialisten. Wenn gar nichts mehr geht, geht halt ein Freischuss oder eine Ecke. Wunderbar. Oder er hat von Führig gesprochen, der ja mit Mittelstädt eine gute Achse bildet beim VfB Stuttgart, sehr erfolgreich ist. Das sagt er auch, das sind so Leute, die sind, können sich so blind vertrauen, wenn dann gar nichts geht, so in 20 Minuten im Spiel, du musst irgendwas noch drehen, dann hast du das passende Schwert dann zur Verfügung. Also das finde ich schon durchdacht. Ob sie aber die Klasse haben, tatsächlich auf dem Niveau zu spielen, in dem sich Borussia Dortmund auf Champions-League-Niveau bewegt, das muss ich herausstellen. Er geht volles Risiko, das muss man schon so sagen. Deswegen glaube ich, ist er gerade der mutigste Bundestrainer der jüngeren, zumindest der jüngeren DFB-Geschichte.
Aber was soll er auch anderes machen? Er hat ja auch viel probiert. Er hat ja auch in den letzten Länderspielen andere Spieler probiert und die haben ihn offensichtlich nicht überzeugt.
Offenbar ist das so. Ich glaube, einem breiten Publikum muss trotzdem erstmal beigebracht werden, wer eigentlich Maximilian Bayer ist. Ja, klar, in Hoffenheim brilliert er, aber wer schaut schon auf Hoffenheim? Der muss sich akklimatisieren im Rahmen der Nationalmannschaft und dann die Leistung abrufen. Nagelsmann ist da ein bisschen drüber hinweggegangen in der Pressekonferenz, hat er gesagt, es gibt keinen Grund, warum man nicht die Leistung aus dem Verein auch in der Nationalmannschaft zeigen soll. Naja, das kann sein, aber der Gegner ist irgendwie besser normalerweise auf Niveau der Nationalmannschaft, als wenn du in der Bundesliga gegen Mittelmaß spielst. Also da sind noch einige Fragezeichen in dem Kader drin, aber er hat ja auch gesagt, die Tür ist für niemanden, der jetzt nicht dabei ist, geschlossen. Also es kann ja auch Rückkehrer geben noch vom BVB. Da denke ich vor allem an Julian Brandt. Findest du auch, dass das sehr mutig ist, was er gemacht hat, Günther?
Ja, mutig ist es auf alle Fälle. Vielleicht ist es auch ein bisschen verwegen, auch ein bisschen leichtfertig, weil er stößt jetzt schon ein paar Spieler vor den Kopf. Also dem Mats Hummels hat er in der Pressekonferenz zwischen den Zeilen vorgeworfen, dass er nicht teamfähig ist. Ja, also so ausgedrückt, als Backup hätte er dann lieber so einen Waldemar Anton, ja, der dann um diese Backup-Rolle auch weiß. Also Mats Hummels wäre dann praktisch nur in Frage gekommen, wenn das auch mit einer Garantie verbunden wäre, dass er spielt. Ich frage mich halt bei diesen Spielern, die er jetzt nominiert hat, ja, die sind momentan im Flow, die haben eine gute Form, die gute Form sollte auch bestätigt werden, aber wie lange halten sie diese Form und haben sie auch die grundsätzliche Klasse, um eben auf dem Niveau zu bestehen? Wo waren diese Spiele in den letzten Jahren? Maximilian Mittelstädt hat bei Hertha BSC keine Rolle gespielt. Jan-Niklas Beste konnte sich zunächst auch nicht durchsetzen und musste dann den Weg über die zweite Liga gehen. Oder ich kann mich noch erinnern, Waldemar Anton, weil ich den vor Jahren mal im Kicker-Manager-Spiel hatte, da war der als 22-jähriger Kapitän bei Hannover 96 und ist damals total eingebrochen und ist dann während der Saison als Kapitän abgelöst worden, weil diese Rolle einfach zu groß für ihn war. Und der ist jetzt auch schon fast 28 Jahre alt. Und ja, da frage ich mich, die letzten Jahre, Klar entwickelt sich jemand, aber reicht dann wirklich dieses grundsätzliche Potenzial aus, um dann eben auf diesem höchsten Niveau zu spielen? Und ich sehe dann halt schon auch Leute wie Niklas Süle, der eigentlich sehr viel kann, ja, den man halt manchmal so ein bisschen in die Spur bringen muss, ein bisschen anstupsen muss. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob da wirklich eine Qualitätsentscheidung getroffen worden ist und ob dieser Kader dann letztendlich derjenige sein wird, der die größte Klasse repräsentiert.
Ja, das ist ja das Merkwürdige. Es sind viele Neulinge dabei, aber Leute wie Pascal Groß, der sag mal vor einiger Zeit dazu gekommen ist, ist ja auch ein Spätentwickler für die Nationalmannschaft, schon 32. Ja, selbst Undav, da denkt man, der ist ein ganz junger Kerl. Nee, der ist 27. Also er holt schon Erfahrung rein und dann den erfahrensten und erfolgreichsten von allen, Toni Kroos. Ist das jetzt ein Kader, der auf Erfahrung setzt oder einer, der Frische reinbringt, weil so viele Neue da sind, die zum ersten Mal im Kreis der Nationalmannschaft sind? Da bin ich wirklich noch ganz unentschieden, Günther.
So ein Mittelding. Also der Kader wird relativ alt sein, aber gar nicht mal so sehr erfahren und vor allem nicht so erfahren auf internationalem Niveau. Also für diese große Erfahrung stehen ja dann nur Manuel Neuer, über dessen Rolle man jetzt auch streiten könnte, wenn man die letzten Turniere sieht. Stehen Toni Kroos und Ilkay Gündogan, auch Leroy Sané, der dann spielen wird, ist zwar auch schon jetzt relativ lang dabei, aber hat jetzt auch noch nie beim Turnier jetzt besondere Maßstäbe setzen können. Ja, und von diesen Spielern, die in letzter Zeit dazugekommen sind, da sind auch viele getestet worden. Ich erinnere zum Beispiel an Kevin Behrens, der da beim letzten Mal dabei war. Marvin Ducksch, die ja auch schon ein fast gesegnetes Alter haben für einen Profifußball. Also so von diesen jungen, hochtalentierten, die da reindrängen, sind es eben eigentlich nur Jamal Musiala und Florian Wirtz. Bei Alexander Pavlovic ist, glaube ich, so, dass man, obwohl Julian Nagelsmann das von sich weist, die Entscheidung schon auch als verbands- und sportpolitisch bewerten kann.
Was mich wirklich beeindruckt ist, dass er in zwei Punkten Mumm zeigt. Er hat seinen Joshua Kimmich gesagt, er spielt auf der rechten Seite. Allenfalls gibt es ein Backup auf der Seite. Also wenn er ausfällt und gar kein Konkurrenzkampf, das musst du erstmal durchziehen gegen den Willen von Kimmich, ihn auf die rechte Position zu besetzen. Ich finde, da besteht auch große Einigkeit. Und dass er gesagt hat, Ilkay Gündogan bleibt Kapitän, auch nach der Rückkehr von Manuel Neuer, der eigentliche Kapitän ist. Und damit kann man ja schon fast ahnen, dass sogar um die Torwartposition vielleicht mit Marc-André Ter Stegen auch wieder ein Konkurrenzhaft losbricht. Findest du das auch bemerkenswert, dass er in diesen beiden Personalien so konsequent und klar ist, drei Monate vor dem Turnier?
Das finde ich gut, ja. Also ich meine grundsätzlich die Entscheidung, dass Manuel Neuer nicht mehr Kapitän sein wird, die hat ja auch schon Hansi Flick vorweggenommen. Ich finde es grundsätzlich besser, wenn ein Feldspieler Kapitän ist, ja, weil es geht ja auch dann um, dass der Kapitän zum Schiedsrichter geht und eine Auskunft erbittet. Und das ist auch einfach der kürzere Weg in der Regel, wenn das dann durch einen Feldspieler geschieht. Mit Manuel Neuer ist und Julian Nagelsmann ist ja, das ist eine spannende Geschichte. Ja, wir dachten ja wahrscheinlich alle, Julian Nagelsmann wird die Gelegenheit vielleicht eher ergreifen, nach der Verletzung von Manuel Neuer zu sagen, ja, das wird für die Nationalmannschaft nicht mehr reichen und sich so dann eines kritischen Geistes zu entledigen. Weil wenn man jetzt diese Zeit von Nagelsmann bei München nochmal Revue passieren lässt, kann man schon sagen, dass Manuel Neuer doch an der Trennung von Julian Nagelsmann wesentlich mitbeteiligt gewesen sein mag. Also insofern dann schon ein Statement, ihn jetzt wieder dazu zu holen. Und bei Neuer hat er ja auch schon damals im Sportstudio eine entsprechende Ansage getroffen, dass er ihn dann ja auch schon als Nummer 1 dann sieht und Marc-André Ter Stegen damit klarkommen muss, dass er halt wieder ein Turnier von der Bank aus verfolgt.
Für eine kleine Sinnachinformation für unsere Hörer, am 23. März geht es in Lyon gegen Frankreich und am 26. März in Frankfurt gegen die Niederlande, nur dass jeder das weiß. Und wenn man jetzt eine Mannschaft aufstellen würde, Günther, wen von den vier nominierten Torhütern, Baumann, Leno und Neuer, Ter Stegen, würdest du ins Tor stellen?
Ich würde Ter Stegen reinstellen, aber Nagelsmann wird Neuer reinstellen.
Vierer Abwehrkette. Wer im Zentrum? Die beiden Innenverteidiger.
Aus dem Kader fällt es mir schwer, weil ich bin von Antonio Rüdiger schon seit längerem nicht mehr begeistert. Sehe allerdings momentan eine sehr positive Entwicklung bei Jonathan Tah. Aber bei denen, die jetzt zur Auswahl stehen, wird dann wahrscheinlich die Innenverteidigung doch Rüdiger und Tah heißen. Und auf der rechten Seite wird Jo Kimmich spielen. Und ich fand zum Beispiel Benjamin Henrichs, als er einmal links gespielt hat, das war in dem Rudi Völler-Spiel gegen Frankreich, fand ihn eigentlich sehr stark und er wäre jetzt für mich mit doch den internationalen Spielen, die er regelmäßig hatte und die er auch schon in der Vergangenheit hatte, wäre der also für mich schon ein Kandidat, den ich vor den anderen, die linke Verteidiger spielen könnten, sehe.
Also die Viererkette identisch mit dem, was man doch zur Verfügung hat, würde ich auch genauso aufstellen. Vor allem ist das Experiment mit Leon Goretzka auf der linken Seite damit ausgeschlossen. Er ist ja nicht mit dabei. Insofern kann das jetzt nicht passieren. Würdest du auch Toni Kroos fürs Mittelfeld eine Stammplatzgarantie geben?
Das muss er eigentlich fast machen, ja. Also sonst, sonst ergibt die Rückkehr keinen Sinn. Ja, weil Toni Kroos war, wenn man jetzt mal seine jungen Jahre ausnimmt, noch bis einschließlich der WM, ja, bis zur EM 2012, ja, da ist er dann damals erst im Halbfinale reingekommen, in einer etwas fragwürdigen Position als Manndecker des italienischen Spielmachers. Eigentlich seit nach der EM 2012 war ja dann Toni Kroos schon ein absoluter Stammspieler in der Nationalmannschaft. Jetzt nicht so der klassische Dreh- und Angelpunkt, aber er war auf hohem Niveau inmitten einer goldenen Generation, war er also voll mit dabei und ja eigentlich auch bei der WM 2018 in Russland noch einer der wenigen Spieler, die da ihr Niveau so auf den Platz bringen konnten. Aber klar, der hat so eine Reputation, der kommt von Real Madrid. Also es ist schon schwer, da zu sagen, ja, du wirst da ab und zu mal spielen oder du wirst mal eingewechselt. Also dass Toni Kroos in einem Spiel eingewechselt wird, also das ist schon, ich glaube, da waren die Bilder noch schwarz-weiß.
wenn wir von einem 4-3-3-System ausgehen, welche zwei Spieler würden dann neben Kroos im Mittelfeld spielen? Gündogan wahrscheinlich, ne? Gündogan ist gesetzt.
Gündogan als Kapitän muss ja auch spielen, ja.
Genau, bleibt noch ein Platz übrig.
Genau, ja. Also es wird ja sehr oft von Robert Andrich gesprochen, als dem Mann, der da neben Toni Kroos spielen könnte. Ich würde eher da den Pascal Groß bevorzugen, weil der auch bei Standards sehr gut ist, technisch sehr, sehr starker Spieler, hat auch eine sehr gute Physis, unglaublich ausdauernd. Der gefällt mir sehr gut. Der gefiel mir schon zu Ingolstädter Zeiten, ja, als er noch nicht so bei den anderen auf dem Radar war. Ja, das wäre eigentlich so der Spieler, den ich da gerne sehen würde. Allerdings, dann haben wir ja nur noch drei Plätze übrig und dann wird es dann allmählich schon auch da vorne dann knapp, ja, weil wir wollen ja auch Musiala und Wirtz wollen wir sehen und jemanden, der Tore schießt. Also dadurch hat natürlich diese Rückkehr von Kroos, die sorgt dann schon für ein sehr großes Angebot in der Zentrale des Spiels und ja, das ist dann schon ein schwer zu lösendes Puzzle.
Siehst du mal, Malte, der Günther ist so schlau, er ahnt, wo ich hinaus will. Lass uns das kurz abschließen. Vorne in der Angriffsreihe, welche drei? Also Füllkrug oder Undaf, einer, der Tore schießt, klar. Glaube ich, einen echten Mittelstürmer sollten wir schon haben. Bist du auch einer Meinung? Oder ist es dann doch vielleicht Thomas Müller als verkappter Mittelstürmer wieder?
Thomas Müller hat in diesem Frankreich-Spiel, das ich vorhin erwähnte, sehr gut funktioniert, hat er auch dieses frühe 1-0 geschossen. Allerdings muss man jetzt natürlich schon sehen, ja, also es wäre schon auch eine Nostalgie-Show, den Thomas Müller wie 2014 da vorne reinzustellen. Also da sind wir mittlerweile schon in einer ganz anderen Zeit. Niklas Füllkrug ist jetzt halt auch nicht trotz seiner Torquote der Mittelstürmer von internationalem Zuschnitt. Also den haben wir nach wie vor nicht. Ich denke, dass Kai Havertz vielleicht doch noch immer ein Thema ist. Ja, und das ist eigentlich der fast unlösbare Teil der Aufstellung. Oder vielleicht kommt noch Serge Gnabry wieder in Form. Leroy Sané ist ja auch eine Option, wenn dann seine Sperre abgelaufen ist.
Gut, aber links und rechts, wen links, wen rechts, dann haben wir die 11 voll.
Ja, du musst jetzt irgendwie Wirtz und Musiala, musst ja irgendwo unterbringen. Eigentlich musst du auf der Seite musst du irgendwo Sané unterbringen. Rechts. Dann können wir jetzt mal, wenn wir so ein Taktikboard machen, ja, mal irgendwo in der Mitte haben wir dann Gündogan, ja, dann vielleicht irgendwie links davon versetzt Wirtz. Und ja, es wird. Müssen wir doch den Groß streichen und den Musiala reinnehmen, weil der Musiala muss natürlich spielen.
Aber es kann sein, dass der Musiala geopfert wird, es kann sein, dass Wirtz geopfert wird.
Ja,
Die zwei
klar,
Jungs,
kann sein.
die Riesen hast, du wirst vorne vielleicht Under und Füllkrug, die beiden besten deutschen Stürmer der Bundesliga, nur einen spielen lassen können, das heißt den anderen opfern. Also, ich sag mal, ich will mal das Positive sehen. Gut, dass er eine Auswahl hat, dass sich die Mannschaft nicht von selbst aufstellt, aber egal wen er aufstellt, es wird ziemlich beleidigte Leberwürste geben und egal wer auf dem Rasen steht, die Elf ist nicht eingespielt.
Ja, und jetzt nehmen wir mal das Gedankenspiel von der linken Achse, wie wir vorhin erwähnt haben, Maximilian Mittelstädt, Chris Führich und Jan-Niklas Beste. Dann bleibt ja nicht mehr viele Positionen übrig, wenn die jetzt tatsächlich mal spielen würden. Ja, weil man nimmt sie ja in einen Kader rein mit der Vorstellung, dass es ein Szenario geben könnte, nicht nur, dass sie mit trainieren, da in Herzogenaurach, sondern dass sie vielleicht auch mal spielen.
Da will ich nur das Positive sehen. Wir haben zumindest eine Achse, aber noch kein Gesicht. Viel Zeit bleibt dem Bundestrainer ja nicht, das irgendwie herzustellen. Oder was meinst du, Malte?
Nee, das stimmt. Diese zwei Spiele jetzt im März und dann eben, wenn es dann richtig in die heiße Phase geht. Also er muss dann schnell Ergebnisse zutage bringen, damit dann diese Experimente, die er da jetzt wagt, dann am Ende als hoffentlich erfolgreich dann auch klassifiziert werden können. Weil darum geht es ja letztlich, dass ein positives Gefühl erzeugt wird mit Blick auf diese Heim-EM.
Was ich mich die Frage ist, Günther, Nagelsmann hat ja auch über seine Zukunft als Trainer spekuliert. Bleibt er beim DFB oder unterschreibt er schon vorher bei einem Verein? Wäre es besser, er hätte schon vorher seine Zukunft geklärt mit einem Verein, damit das Thema während des Turniers nicht aufkommt? Oder sollte er sich einfach auf die Nationalmannschaft konzentrieren, um dann, wenn es vielleicht gut läuft, sogar weiterzumachen?
Ich glaube, er kann da eigentlich relativ gelassen bleiben. Ich fand seine Ausführungen gut nachvollziehbar. Er ist 36, er muss dann schauen, was kommt. Und wenn dieses Angebot, das für ihn dann eine Perspektive ist, vor der WM kommt, dann wird er das wohl unterschreiben. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist dieser Trainermarkt so in Bewegung und da kann sich natürlich vieles auch nach der Europameisterschaft entscheiden, ja, weil die Europameisterschaft beginnt ja relativ kurz schon nachdem die Ligensaison zu Ende gegangen ist. Also trifft mancher Verein dann vielleicht erst eine Entscheidung, die sich dann mehr in den Sommer zieht. Und wir reden ja von den großen Vereinen, von internationalen. Da kann jetzt auch mal ein spanischer dabei sein, kann ein englischer Verein dabei sein. Also irgendwas wird er natürlich finden. Beim DFB, glaube ich, hat man schon die ganz große Lösung. Jürgen Klopp im Hinterkopf, die allerdings erst ab 2025 realisierbar wäre und man müsste bis dahin dann einen Übergang finden.
Du glaubst wirklich, dass Jürgen Klopp 2025 kommen könnte und man irgendwie die Zeit überbrücken müsste? Wie soll das gehen in der Praxis?
Dann nimmt man einen der DFB-Trainer Sandro Wagner, glaube ich, würde es liebend gerne machen. Er fühlt sich sicher berufen und dazu und glaubt, dass er das können wird. Also ja, es könnte man, glaube ich, schon ein Jahr kann man überbrücken. Ja, man hat ja auch mit Rudi Völler mal versucht, die Zeit zu überbrücken, bis Christoph Daum kommt. Hat sich dann
Und daraus sind
aus
aber dann 4 Jahre
bekannten Gründen
geworden,
anders entwickelt. Das sind dann 4 Jahre draus geworden, ja. Aber die würde sich Sandro Wagner wahrscheinlich auch zutrauen.
ne? Und glaubst du, dass Julian Nagelsmann und Borussia Dortmund eine Zukunft hätten, nachdem er jetzt ja außer Füllkrug eigentlich den kompletten BVB-Kader ignoriert hat?
Da wäre dann wahrscheinlich erstmal eine Aussprache fällig. Also sein Blick ging dann schon nach unten. Ja, also er wirkte da ein bisschen nachdenklich in dem Moment. Ja, aber ich, noch ist ja noch keine Europameisterschaftsnominierung. Also vielleicht würde er dann, vielleicht gewinnt er Eindrücke, die ihm dann sagen, er braucht vielleicht doch einen Mats Hummels, einen Julian Brandt. Es kann sich ja auch noch einiges ändern in der Frage. So sieht, welche Vereine er in Deutschland hat. Naja, er kann ja jetzt natürlich nicht zu irgendeinem Mittelklasse-Verein gehen. Das müsste dann ein großer Verein sein. Also in Deutschland käme für Julian Nagelsmann als Ex-Leipzig- und Ex-Bayern-Trainer dann fast ja nur noch Borussia Dortmund in Frage. Vielleicht noch Bayer Leverkusen, wenn sich da ein Bedarf ergibt und Bayer Leverkusen sich jetzt in diesem Jahr dann national und international in den Meriten tatsächlich verdient, dann könnte das auch sein, dass das ein Club ist, der vielleicht für einen Trainer wie Julian Nagelsmann interessant ist. Ansonsten das weite internationale Feld.
Das hat mich wirklich beeindruckt, dass er keine Rücksicht drauf genommen hat, was seine persönliche Karriereplanung betrifft, dass er womöglich bei Borussia Dortmund unter Vertrag stehen könnte, dass er da wirklich konsequent war. Und dann haben wir auch keine Rücksicht darauf, dass dein DFB-Vizepräsident Aki Watzke ist, der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, und der vielleicht auch nicht glücklich ist, dass die Wertsteigerung seiner Spieler jetzt ein bisschen leidet, wenn sie eben bei einer Europameisterschaft nicht dabei ist. Also Nagelsmann zieht sein Ding da schon durch.
Was sonst noch so los ist?
Glaubst du denn, wie die Dortmunder Spieler reagieren werden? Geht denen das Arsch vorbei? Oder wollen die jetzt recht in der Bundesliga jetzt zeigen, dass sie in diesen EM-Kader oder Länderspielkader gehören? Borussia Dortmund spielt ja am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt. Trapp hat auf der anderen Seite auch keine Nominierung bekommen als Torwart von Eintracht Frankfurt. Also da gibt es ja jetzt viel Leistungsprinzip für die, wo sie sich beweisen können. Oder glaubst du, spielt das keine Rolle?
Ja, das wird dann eine interessante Ballerei, wie Trapp dann all diese traumhaften Schüsse der nicht nominierten Dortmunder dann aus dem Winkel rausfischen wird. Nein, ich glaube, ein Spieler ist grundsätzlich, wenn er die Ambition hat, in der Nationalmannschaft zu spielen, ist er schon gekränkt, weil das eine Art Zurücksetzung ist. Ja, er sieht dann auch, da werden jetzt neue Spieler geholt, die international gar nicht vertreten sind. Also das kann bei manchen schon schlecht ankommen und da kann sich tatsächlich was aufbauen. Und allerdings, man kann sich ja immer aussprechen, ja, man kann sich gegenseitig Dinge erklären und möglicherweise würde sich da auch ein Weg finden, sowas dann auch wieder vom Tisch zu bekommen. Aber ich muss noch schnell eine Verschwörungstheorie loswerden. Julian Nagelsmann verschont praktisch die Dortmunder Spieler vor einer Europameisterschaft und übernimmt dann eine total fitte, ausgeruhte Mannschaft im Sommer, während die Leverkusener, die Bayern, die Stuttgarter, die sind alle kaputt gespielt, frustriert von der Europameisterschaft mit dem Aus im Achtelfinale, mit Buß vom eigenen Publikum, sind zermartert von diesem Trainingslager, das zuvor war, dass das härteste Trainingslager aller Zeiten gewesen sein wird in Weimar, in unwirtlicher Umgebung des Wilden Ostens, also alles ein großer Masterplan von Julian Nagelsmann im Sinne von Aki Watzke und Borussia Dortmund.
Das ist Günther Klein, wie ich ihn kenne. Er hat den großen Masterplan damit entdeckt. Wie sieht denn der Masterplan für Leon Goretzka und Joshua Kimmich aus? Glaubst du, dass den beiden mal ein Tapetenwechsel gut täte? Sie sind nicht wohlgelitten bei Bayern München, zumindest gibt es viel Gerede um sie. Der eine hat es mit Ach und Krach auf die rechte Verteidigerposition geschafft, der andere ist gar nicht im Kader drin, also Kimmich und Goretzka. Täte es denen mal ganz gut, vielleicht den Verein zu wechseln? Wie siehst du das?
Ich glaube, ja. Absolut. Also Joshua Kimmich hat ja für sich immer so die Rolle gesehen, bei Bayern der absolute Nummer-1-Spieler zu werden, der Kapitän, der Lautsprecher, also die ganz, ganz starke Figur, der Franchise-Player, würde man auf Englisch sagen. Ich glaube, diese Rolle wird er nicht mehr einnehmen. Da gibt es zu viele Widerstände. Ich glaube, dafür fehlt es ihm auch so an Beliebtheit innerhalb der Mannschaft. Als Spieler könnte er sich sicher noch ein bisschen weiterentwickeln, wenn er jetzt mal irgendwie ins Ausland gehen würde, dann wirklich eine neue Herausforderung annimmt. Und bei Leon Goretzka ist es so, war für mich eigentlich jetzt nie so der logische Bayern-Spieler. Ja? Schon mit seiner Herkunft aus dem Ruhrpott, auch mit seiner persönlichen Art, die ich sehr schätze, also so als mit seiner sozialen Einstellung, mit dem Mut, sich bei gesellschaftspolitischen Themen ganz klar zu artikulieren, eher auch ein bisschen links zu sein. Also er und Bayern München, das war jetzt für mich eigentlich nicht so das logische Match. Ja, die sind halt, es hat sich halt so ergeben, weil Bayern München die guten deutschen Spieler bei sich haben will. Für ihn war es natürlich auch interessant, dass Bayern München dann der Verein ist, der mit Abstand am besten zahlt. Aber es war eigentlich für mich jetzt nicht so eine Paarung, die sich so zwangsläufig ergeben musste. Also Leon Goretzka könnte ich mir auch beim anderen ambitionierten Bundesligisten in einer guten Rolle vorstellen. Und für Jo Kimmich wäre das sicher eine Perspektiverweiterung, bei einem großen internationalen Club zu spielen. Ich glaube, da wäre es für ihn auch ein leichtes, unterzukommen, weil er ist im internationalen Bereich ist einer der bekanntesten und renommiertesten deutschen Spieler. Also da erfährt er jetzt sicher nicht so eine kritische Bewertung, wie das bei uns in Deutschland der Fall ist.
Du hast mein Fußballvokabular und den Begriff Franchise-Player erweitert und bei mir sofort Kopfkino ausgelöst. Ich sehe dich im Doppelpass mit Waldemar Hartmann und du sagst dann zu Waldemar Hartmann, sag mal, der Franchise-Player. Ich würde dann gerne wissen, ob dich Waldemar Hartmann entweder mit dem Weißbier bewirft, dich wirkt oder die Hände vom Gesicht zusammenschlägt und dann einfach die Runde verlässt. Naja, Franchise-Player, was ist in dich gefahren?
Ja, entduzt worden bin ich schon von Waldemar Hartmann vor vielen Jahren, weil ich mal eine kritische Fernsehkritik im Kicker übrigens geschrieben habe und er ist ein großer Austeiler, aber er hat ein absolutes Glaskinn.
Und wie alle Fernsehleute.
Ich glaube, mit dem Franchise-Player kann ich bei Julian Nagelsmann gut landen, weil mir hat eins auch heute bei Franchise-Player, es kommt aus dem amerikanischen Sport, ich kenne es halt aus dem Eishockey, ist ja oft so in der NHL, dass ein Spieler jetzt unter Vertrag genommen wird als großes Talent im Draft und dass der Verein sich vorstellt, um den bauen wir jetzt eine neue Mannschaft herum, die nächsten 10 Jahre wird das unser Nummer 1-Spieler und das ab und zu gibt es dann einen Spieler, der so groß ist, dass er für seinen Verein dann ein Franchise-Player wird. Und bei Julian Nagelsmann hat mir heute gefallen, dass er gesagt hat, es müssen jetzt nicht die besten 11 spielen oder müssen nicht die besten 23 nominiert werden, sondern er muss auf diese Teamstruktur schauen. Und ich glaube, dass er gut beim Eishockey hingeschaut hat. Er ist nämlich relativ oft beim Eishockey zu Gast, also in München. Da hat er sich schon des Öfteren angemeldet. Nur voriges Jahr dann hat er eine Anmeldung zurückgezogen. Das war am Tag nach seiner Entlassung als Bayern-Trainer. Da hat er ein schönes Playoff-Spiel verpasst. Aber ansonsten weiß ich, er hat ja früher selber Eishockey gespielt und er schaut auch auf andere Sportarten. Und da ist ja gerade die Eishockey-Nationalmannschaft mit dieser Silbermedaille von 2023 ist das Paradebeispiel dafür, wie man den Kader zusammenstellt, dass es eine klare Rollenverteilung geben muss, dass dann sowieso nie die Besten drin sind, weil ja die Besten nie greifbar sind und dass dann Leute reinkommen, die jetzt aus der Liga gar nicht die größte Reputation und die teuerste Scorerbilanz haben, die aber mit einer klaren Rolle sind und diese Rolle dann relativ perfekt ausüben. Also wie er das aufbaut, wenn er sich da so ein bisschen an anderen Teamsportarten orientiert, finde ich das eine sehr gute und offene Sache von ihm.
Dann sage ich mal vielen Dank an Günter Klein vom Münchner Merkur, dass er seinen Urlaub unterbrochen hat, um mit uns den Kader von Julian Nagelsmann zu analysieren.
Sportjournalisten haben keinen Urlaub, das ist ein Irrglaube.
Journalisten die haben ja auch keinen Beruf, sondern eine Berufung.
Ja, ja, das stimmt. Ja, und die machen auch nicht Urlaub oder frei, sondern sie fallen aus. Das sind so ganz wichtige Begrifflichkeiten, die man dann haben muss. Aber das größte Lob gebührt wirklich dir, Malte, wie du trotz deiner Erkältung da so durchgehalten hast. Ich habe heute ein bisschen mehr Redeanteil als sonst, einfach um dich zu schonen, aber du bist dabei geblieben. Also erstmal vielen Dank, dass du auch nicht ausfällst, sondern deinen Mann stehst, um mal nicht zu gendern.
Das ziehen wir auf jeden Fall durch.